Willkommen zum HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Als wirksames Mittel gegen das Coronavirus hatten mRNA-Impfstoffe ihren weltweiten Durchbruch. Milliarden Menschen haben sie vor einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung bewahrt, wenn auch nicht vor der Ansteckung mit dem Virus. Forscherinnen und Forscher versprechen sich aber noch weit mehr Anwendungsmöglichkeiten für die sogenannte Messenger-RNA.
Hey Sophie.
Hi Christoph.
Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Und dir?
Wie immer ziemlich gut.
Wir hatten ja schon angekündigt, in dieser Folge in unserem Weekend-Special wollen wir über Medizin sprechen. Genauer gesagt über mRNA. Denn unserer Meinung nach entsteht da gerade etwas ganz, ganz Großes, das man unbedingt im Blick behalten sollte. Eine ganz neue Wirtschaftsbranche, und die schauen wir uns jetzt und heute schon mal ganz genau für Sie und euch an.
Du sagst es, eine ganz neue Branche, man könnte sie die mRNA-Branche nennen. Klar, das Wort haben viele schon mal gehört, aber jetzt gilt es wirklich, besondere Aufmerksamkeit auf diese Branche zu richten. Nicht nur wissenschaftlich sehr interessant, das interessiert sicherlich auch viele, aber vor allen Dingen wirtschaftlich sehr interessant für all diejenigen, die neue Geschäftsmodelle, neue Anlagemöglichkeiten, neue Investitionsmöglichkeiten suchen oder sich per Aktien an Unternehmen beteiligen wollen. Man sagt ja immer, Sophie, alles Schlechte hat auch etwas Gutes. Das klingt so ein bisschen nach Kalenderspruch, oder?
Ja, absolut. Oder so ein Wandspruch.
Wandspruch. Es könnte so auch gestickt sein in das Kissen von Oma, oder?
Ja, ich glaube, die Leute wissen, was wir meinen.
Die wissen, was wir meinen. Ist, glaube ich, klar geworden jetzt. Wenn wir an die Corona-Pandemie denken, die hat nun wirklich viel Schlechtes gehabt, dann kann man sich gar nicht denken, dass es dabei auch etwas Gutes zu finden gäbe. Aber das gibt es.
Tatsächlich hat uns die Pandemie eine Impftechnik geliefert, die vor Corona niemand kannte, denn es gab sie noch nicht. Die Boten-RNA oder Messenger-RNA-Impfung. Oder eben besser bekannt, wir haben es eben gehört, die mRNA. Und das, obwohl wir bereits seit über 20 Jahren daran geforscht haben. Das große Ziel nun, eine Impfung gegen Krebs finden.
Eine Impfung eben nicht nur gegen Covid, sondern auch gegen Krebs. Und dieses früher noch utopische Ziel, das scheint nun in greifbare Nähe zu rücken. Denn die Einführung des weltweit ersten mRNA-Krebsimpfstoffes, die rückt näher. Der amerikanische Pharmakonzern Moderna präsentierte gerade auf dem weltgrößten Krebskongress der American Society of Clinical Oncology in Chicago vielversprechende Studienergebnisse für seine Vakzine. Jetzt muss man den Namen einmal genau vorlesen, denn er hat noch keinen Markennamen, aber zurzeit heißt er mRNA-4157, Klammer auf, V940, Klammer zu. Also eins ist klar, unter dem Namen wird das Medikament nicht vermarktet werden.
Ja genau, und dieser Impfstoff soll in Kombination mit einem immuntherapeutischen Wirkstoff gegen eine bösartige Form von Hautkrebs eingesetzt werden. Um hier genau zu sein, gegen das Hochrisikomelanom.
Was das genau bedeutet, medizinisch, wissenschaftlich, aber vor allen Dingen wirtschaftlich. Darüber wollen wir heute genauer sprechen.
Starten wir also in diese Special-Folge.
Auf geht es in diese Special-Folge.
Der HIGH-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Neue Hoffnung auf mRNA-Krebsimpfstoffe.
Aber was genau bedeutet mRNA eigentlich? Was ist das genau? mRNA ist überall enthalten, in Blättern, Tieren und sogar in uns selbst. Denn dieses Biomolekül ist eine der wichtigsten Grundlagen des Lebens. Was leistet mRNA im Körper oder genauer gesagt in den Zellen? Sie überträgt Informationen. Von wo nach wo? Von den genetischen Informationen, die in der DNA, also grob gesagt den Chromosomen, gespeichert sind, an jene Stellen der Zelle, die Proteine, also Eiweiße, aus diesen Informationen herstellen.
Ohne Proteine läuft nichts im Körper. Sie bilden die Grundsubstanz für alle Gewebe und sie sind in den meisten biologischen Prozessen des Körpers irgendwie eingebunden. Proteine sind sozusagen die Superhelden des Körpers. Und wie genau sie aufgebaut sind, das regelt die DNA. Die schickt ihre Informationen per mRNA an die Proteinproduzenten.
Von wo? Von den genetischen Informationen, die in der DNA, also grob gesagt den Chromosomen, gespeichert sind. Und wohin? An jene Stellen der Zelle, die Proteine, also Eiweiße, aus diesen Informationen herstellen. mRNA, das ist sozusagen das Postsystem der Zelle, die E-Mail, der Paketversand. So als würde IKEA eine Bauanleitung per Post verschicken. Ohne Bauanleitung sind die ganzen Bauteile des Schranks so gut wie nichts wert. Das kennen wir sicher alle. Und für alle, die sich jetzt in den Biologieunterricht zurückversetzt fühlen, noch ein bisschen mehr Detailinformationen. Die DNA ist bekanntlich als Doppelstrang aufgebaut, also die berühmte Doppelhelix. Jeder von uns hat bestimmt schon einmal Modelle und Animationen davon gesehen. Und dieser Doppelstrang ist normalerweise abgeschlossen. Dicht wie ein Tresor, gut für den Schutz, aber schlecht fürs Kopieren.
Wenn jetzt ein Protein produziert werden soll, dann klappt der Tresor an der richtigen Stelle kurz auf. Also die beiden Stränge der Doppelhelix trennen sich kurz voneinander. Und an der offenen Stelle eines Strangs entsteht die mRNA. Sie besteht aus einem einzelnen Strang. Also der eine Strang, DNA-Strang, wird in einen anderen Strang, mRNA-Strang, hinüberkopiert. Von Strang zu Strang sozusagen. Kaum ist das geschehen, schließt sich die Doppelhelix wieder und der Tresor, der ist wieder dicht. Während das Päckchen, also die mRNA, mit der Bauanleitung zur Proteinfabrik schwimmt.
mRNA, das steht für Messenger Ribonucleic Acid oder auch Boten-RNA. Sehr viel einfacher. mRNA-Impfstoffe sollen das Immunsystem in die Lage versetzen, Krebszellen im Körper zu erkennen und anschließend zu vernichten.
Diese neuen Impfstoffe, die da jetzt entstehen, die beruhen auf sogenannter mRNA-Technologie. Und diese mRNA schleust sozusagen Informationen in das Proteinproduktionssystem von Zellen ein. Also eigentlich ein kleiner biologischer Trick. Man stelle sich das so vor, die Zelle, die wird durchdrungen von einer mRNA, die gar nicht von ihr selber kommt, die schon mal gar nicht aus ihren eigenen DNA-Strängen kommt, sondern die eingeschleust wird in die Zelle. Das wiederum kann die Zelle nicht erkennen, sondern macht sich munter daran, diese mRNA-Information in Proteine umzusetzen. Also die Zelle wird überlistet, ausgetrickst, um sich in den Dienst der Heilung zu stellen. Wir kennen das vom Prinzip her schon von den Covid-19-Impfstoffen. Pfizer-BioNTech sind damit ja weltberühmt geworden, besonders BioNTech-Startup-Unternehmen. Zu dem Zeitpunkt etwa 10 Jahre alt, die sich mit dem Großpharmakonzern Pfizer zusammengetan haben und Moderna, über die wir ja gerade auch schon gesprochen hatten.
In jeder Zelle befindet sich DNA und deren Gene werden kopiert als RNA und diese Kopie benutzt, um ein Protein zu produzieren. Man kann das vergleichen mit einem Kochbuch, in dem alle Rezepte enthalten sind, die man sich vorstellen kann.
Dieses Kochbuch. Das ist unsere DNA.
Man nimmt das Kochbuch, wählt ein Rezept, ein Baba au Rhum, ein Croissant, ein Baguette und macht eine Kopie. Diese Kopie, das ist die mRNA. Die Kopie wird von der Zelle gelesen, so wie ein Koch ein Rezept lesen und umsetzen würde, indem er den Baba au Rhum oder das Croissant herstellt. Die Zelle wird das Protein herstellen, so wie es unser Rezept vorgesehen hat.
Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen Wirkstoffen, die Zellen mithilfe von mRNA produzieren, und herkömmlichen Impfstoffen, wie die Menschheit sie seit über 100 Jahren kennt? Das weiß Christian Münz. Er ist Professor für Immunbiologie an der Uni Zürich und er war auch Mitglied der Corona Taskforce im Schweizer Bundesrat.
Ja, das Attraktive an den mRNA-Impfstoffen ist, dass sie den Bauplan für virale Bestandteile beinhalten. Das heißt, wenn diese mRNA, die der Kern dieser Impfstoffe ist, in Zellen eindringt, bilden diese Zellen einen Teil des Virus. Während gängige Totimpfstoffe oder auch rekombinante Proteinimpfstoffe bereits die Bestandteile des Virus in einer toten Form beinhalten. Der Vorteil der mRNA-Impfstoffe ist dadurch, dass das Immunsystem sie unterschiedlich verarbeitet und dadurch zusätzliche Immunantworten ausgelöst werden, die bei Totimpfstoffen oftmals nicht ausgelöst werden.
Krebs ist eine Krankheit, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt. Schon in den frühen Aufzeichnungen der Geschichte finden sich Hinweise auf Krebserkrankungen. Die alten Ägypter beispielsweise dokumentierten Tumore und ihre Behandlung in Papyrusrollen, die über 3000 Jahre alt sind. Auch in den Schriften der griechischen und römischen Mediziner wie Hippokrates und Galen finden sich Beschreibungen von Krebs. Allerdings ist Krebs im Laufe der Jahrhunderte immer wichtiger geworden. Warum? Weil wir älter werden. Früher sind Menschen an Hunger, Pest oder Pocken gestorben, bevor sie Krebs überhaupt bekommen konnten. Heute sind diese Todesursachen zum Glück weit zurückgedrängt. Deswegen erkranken wir an Krebs. Schlicht und einfach, weil wir nicht schon vorher an anderen Krankheiten gestorben sind.
Krebs ist eine Plage, die uns schon seit Urzeiten zusetzt. Schon im ägyptischen Wundenbuch vor 3500 Jahren sind Methoden beschrieben, wie man mit Tumoren umgehen sollte. Ein Patentrezept hat bis heute niemand gefunden. Krebs ist eine der häufigsten Todesursachen. Weltweit sind im Jahr 2020 etwa 10 Millionen Menschen daran gestorben. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl im Großraum London. Die WHO sagt, ein Viertel von uns in Europa wird im Laufe des Lebens von Krebs betroffen sein. Jedes Jahr rund 4,5 Millionen neue Fälle. Und die Prognose ist schlecht. Experten erwarten eine Zunahme um 70% in den kommenden 2 Jahrzehnten.
Wir sind in der modernen Medizin trotz aller technischen Fortschritte, die wir gemacht haben, in der Situation, dass wir kein Allheilmittel gegen Tumorerkrankungen haben. Und das liegt auch daran, dass es eben nicht den einen Krebs gibt, nicht die eine Krebserkrankung, die man mit einer Therapie nur alleine behandeln könnte.
Das war ein Ausschnitt aus einer Arte-Dokumentation und Nils Halama, er ist Onkologe. Aber wie entsteht Krebs eigentlich und warum gibt es so viele unterschiedliche Arten?
Tumorerkrankungen entstehen typischerweise dadurch, dass im Erbgut einer Zelle Veränderungen auftreten, Mutationen. Diese Mutationen führen dazu, dass diese Tumorzelle, die da entstanden ist, dass sie sich weiter teilt und teilt. Schaut man jetzt hier aber von derselben Art Tumorerkrankung bei 2 Patienten sich die Tumore an, dann sieht man, dass sowohl bei dem einen Veränderungen sind, als auch beim anderen, dass aber die beiden Tumore sich zu großen Teilen über 95% unterscheiden, was diese Veränderung im Erbgut angeht, so dass diese Tumore nicht identisch sind, zwar dieselbe Erkrankung bilden, aber von den Erbgutveränderungen, von den Mutationen her völlig unterschiedlich sind.
Ein mRNA-Impfstoff könnte nun endlich die Lösung sein, um dem entgegenzuwirken. Dafür werden spezifische Proteine, sogenannte Antigene, identifiziert, die auf der Oberfläche von Krebszellen exprimiert werden, aber nicht oder nur in geringen Mengen auf normalen Zellen vorkommen.
Und exprimiert werden, das heißt einfach nur, dass sie ihren Ausdruck finden. Sie treten also auf der Oberfläche von Krebszellen in Erscheinung. Wissenschaftler synthetisieren mRNA-Moleküle, die die genetische Information für die Herstellung dieser spezifischen Krebsantigene enthalten. Also die mRNA-Moleküle werden künstlich erdacht, künstlich hergestellt und dann eingeschmuggelt in die Zellen und in den Proteinfabriken der Zellen verrichten sie dann ihre Synthese, also erzeugen Antigene, die gegen Krebs helfen können.
Diese mRNA wird dann in den Körper des Patienten injiziert. Sie ist in Lipid-Nanopartikel verpackt, die die mRNA vor Abbau schützen und ihre Aufnahme in die Zellen erleichtern.
Und Lipid-Nanopartikel sind kleine Fettbläschen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wenn man den Abwasch zu Hause macht, wenn man gut gegessen hat und tut den Teller in die Spüle und das Fett schwimmt so in kleinen Blasen an die Oberfläche. Das sind kleine Fettblasen. Und in diese kleinen Fettblasen sind mRNA-Schnipsel, Codeinformationen eingeschlossen und mit diesen kleinen Fettzellen um sie herum werden sie in die Zellen eingeschmuggelt. Wären diese kleinen Lipid-Nanopartikel nicht um die mRNA-Information herumgewickelt, dann würde die es gar nicht durch die Zellwand in den Zellkern zu den Proteinfabriken hineinschaffen.
Diese Antigene werden von den Zellen auf ihre Oberfläche präsentiert, was das Immunsystem alarmiert. Spezifische Immunzellen wie T-Zellen erkennen diese Antigene als fremd und starten eine Immunantwort, die darauf abzielt, die Zellen zu zerstören, die diese Antigene präsentieren.
Genau, das ist eigentlich ziemlich trickreich gedacht. Mit mRNA schmuggelt man eine Information in die Zelle, die da sagt, hey, ich bin eine Krebszelle, bitte greif mich an, bitte friss mich auf. T-Zellen, das ist sozusagen die Polizei des Körpers. Die rückt aus, die bewaffnet, wie sie ist, rückt den Krebszellen zu Leibe und im Idealfall frisst sie auf. Also die Zelle wird dazu verleitet, selber eine Leuchtlampe anzuschalten und zu sagen, hier bin ich, bitte verhaften, bitte auffressen, bitte töten, denn ich bin gefährlich. Moderna hat nun die Ergebnisse veröffentlicht aus der sogenannten klinischen Phase 2b-Studie. Das ist die Nachbeobachtungsphase. Teilgenommen an der Studie haben 150 Patientinnen und Patienten. Diese Patientinnen und Patienten haben diesen Stoff mit dem schönen, aber schwer zu merkenden Namen mRNA-4157 verabreicht bekommen. Wohlgemerkt, das ist nicht der Wirkstoff selber, sondern nur die Kodifizierung des Wirkstoffes. Herausgefunden sollte mit der Nachbeobachtung in dieser Studie, wie die langfristigen Wirkungen sind. Beobachtet wurde eine Zeit von fast 3 Jahren. Der Impfstoff bzw. die mRNA-Information wurde verabreicht gemeinsam mit dem Antikörper Keytruda des amerikanischen Pharmakonzerns Merck & Co. Beide Stoffe zusammen, also mRNA-4157 und Keytruda, haben das Risiko, dass der Hautkrebs zurückkehrt und die Patientinnen daran sterben, um 49% reduziert. Außerdem ist das Risiko von sogenannten Fernmetastasen um 62% gesunken. Was sind Fernmetastasen? Das ist die Weiterverbreitung dieses Hautkrebses in andere Teile des Körpers durch Metastasierung. Also nochmal die Zahlen. Eine Reduktion durch die Kombination dieser beiden Stoffe um etwa die Hälfte. Und zwar beim Hautkrebs selber, als auch bei Metastasen, die durch diesen Hautkrebs ausgelöst werden. Etwa die Hälfte. Das ist wirklich signifikant. Das ist ein hoher Wert. Das gibt Anlass zur Hoffnung.
Es wird also zunehmend wahrscheinlicher, dass mRNA-4157 bald auf den Markt kommt. Moderna strebt nämlich tatsächlich eine beschleunigte Zulassung für 2025 an, vor allem in wichtigen Märkten wie den USA oder der EU. Ein herkömmliches Zulassungsverfahren könnte etwa 3 Jahre länger dauern.
Die vielversprechenden Daten, die wir gerade gehört haben, die steigern die Chancen, dass die Arzneimittelbehörden wie die amerikanische FDA, Food and Drug Administration und die europäische Zulassungsbehörde EMA zustimmen, dieses Medikament einzuführen. Eingeführt werden wird das Medikament vor allen Dingen dann, wenn es langfristigen Nutzen für Patientinnen und Patienten mit Melanomen nachweisbar macht. Und vielleicht kann es ja, wenn die Daten weiter so gut sind, ähnlich wie bei Covid zu einem beschleunigten Zulassungsverfahren kommen. Nochmal für all diejenigen, die damals bei Covid sich gerieben haben an der Beschleunigung. Das bedeutet nicht, dass luschiger oder schlampiger gearbeitet wird, sondern es ist nach wie vor sehr gründlich. Aber die Wartezeiten, die bürokratischen Abstände zwischen den unterschiedlichen Bearbeitungsschritten, die würden verkürzt werden. Wenn das so käme, und wir betonen ganz eindeutig, wenn es so käme, denn noch weiß niemand, ob tatsächlich die Studienergebnisse Bestand halten und ob sie die Zulassungsbehörden wirklich überzeugen können. Wenn es also wirklich so käme, dann würde Moderna das Rennen gegen seinen deutschen Konkurrenten BioNTech machen. BioNTech ringt ja auch darum, den ersten mRNA-Impfstoff gegen Krebs auf den Markt zu bringen. BioNTech arbeitet schon lange an solchen Krebsmedikamenten. Etwa 10 Jahre bevor Covid kam und während der Pandemie hat das BioNTech-Management, die Gründer, sich entschlossen, das Covid-Projekt sozusagen zwischendurch zu erledigen, hineinzuschieben in das Forschungsprogramm und jetzt ist man wieder zurück bei dem ursprünglichen Forschungsprogramm. 2026, heißt es von BioNTech, könnte der erste Wirkstoff auf den Markt kommen.
BioNTech und Moderna gehören zu den Weltmarktführern der mRNA-Technologie, die während der Corona-Pandemie einen Durchbruch erlebt haben. Beide Unternehmen, BioNTech in Partnerschaft mit Pfizer und Moderna eigenständig, verkauften Milliarden Dosen ihrer mRNA-Impfstoffe. mRNA-Impfstoffe könnten Millionen von Krebspatienten neue Hoffnung im Kampf gegen ihre Krankheit bieten. Allein in Deutschland erkrankten im Jahr 2021 etwa 308.000 Menschen an Hautkrebs und davon sind rund 4.100 gestorben. Abschließend vielleicht noch die Frage, wo uns mRNA noch helfen könnte. Das weiß nochmal Professor Münz.
Die anderen infektiösen Erreger sind tatsächlich die nächsten Zielstrukturen oder die nächsten Anwendungen von mRNA-Impfstoffen. Da lässt sich durchaus überlegen, ob man die Influenza-Impfstoffe auf die mRNA-Technologie wechseln sollte. Es gibt einige virale Erreger, die in bestimmten geografischen Regionen auf der Welt recht häufiger auftreten, sei das jetzt zum Beispiel Zika-Virus, sei das Dengue-Virus, also sogenannte Flaviviren. Gegen die können mRNA-Impfstoffe durchaus zum Einsatz kommen. Es gibt einige Herpesviren, die Tumoren verursachen, wie Epstein-Barr-Virus, bei denen ein Impfstoff auf mRNA-Basis, ich glaube bei Moderna zum Beispiel, in Entwicklung ist. Und es gibt natürlich auch einige der Filoviren, die jetzt in Afrika immer wieder zum Glück größtenteils lokale Epidemien auslösen, wie Ebola und Marburg. Gegen Ebola gibt es jetzt einen Impfstoff, basierend auf Cyclostomatitis-Virus, also VSV. Aber mRNA-Technologie kann da sicherlich auch ins Auge gefasst werden, um das zu verbessern. Und dann würde man natürlich auch sich überlegen müssen, ob man parasitäre Erkrankungen wie Malaria angehen könnte mit mRNA-Impfstoffen oder auch Tuberkulose, also mykobakterielle Infektionen.
mRNA, was für positive Aussichten. Wir bleiben gespannt.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Wir nehmen mit, Moderna strebt eine beschleunigte Zulassung für 2025 an, insbesondere in wichtigen Märkten wie den USA und der EU. Ein herkömmliches Zulassungsverfahren könnte etwa 3 Jahre länger dauern. Aufgrund positiver Daten steigen die Chancen, dass Arzneimittelbehörden wie die FDA und die EMA zustimmen. Der dauerhafte Nutzen des Mittels für Melanompatienten kann nachgewiesen werden, was eine schnelle Zulassung wichtig macht.
Was ich mitnehme, erstens ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Moderna und BioNTech. Und das ist bekanntlich ein deutsches Unternehmen, wiewohl BioNTech mittlerweile seine onkologische Forschung nach Großbritannien verlegt hat. Aus einer Reihe von Gründen. Einer der Gründe ist, dass dort Studien leichter durchführbar sind. BioNTech hat angekündigt, dass sein Krebsmedikament 2026 auf den Markt kommt. Ob das so kommt, wann es so kommt, das wissen wir nicht. Aber es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen-Wettbewerb, heizt das Geschäft an, heizt den Ehrgeiz an und wird hoffentlich zum Patienten und Patientinnen nutzen, rechtzeitig und frühzeitig auf den Markt kommen. Zweiter Punkt, es entsteht hier ein neuer großer Markt. Wir erwähnten es eingangs, der mRNA-Markt. Eine völlig neue Technologie, vor einigen Jahren, noch im vergangenen Jahrzehnt, unbekannt. Große Hoffnung, große Versprechungen, aber noch nicht in der Praxis umgesetzt, durch Covid bewiesen und jetzt Krebs, das neue Zielgebiet dieser mRNA-Impfstoffe. Eine neue Industrie entsteht, eine Milliardenindustrie, denn wir müssen uns vergegenwärtigen, Krebs ist eines der großen Leiden der Menschheit, aber Millionen Menschen erkranken daran weltweit jedes Jahr. Viele Menschen könnten gerettet werden, wenn diese Technologie sich durchsetzt. Medizinisch ein Fortschritt, wirtschaftlich hochattraktiv.
Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder zur gewohnten Zeit. Wann ist das, Christoph?
Dienstagmorgen um 5.55 Uhr.
Und wir bleiben auch in der nächsten Woche noch bei einem medizinischen Thema, richtig?
Ja, wir bleiben beim medizinischen Thema. Was das sein wird, das verraten wir nicht, aber es wird sehr spannend werden.
Genau, also unbedingt einschalten. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hype.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.